ARD.
SWR Kultur. Forum.
Der Bundestag nimmt seine Arbeit auf. Wem dient das Parlament? Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Die Abgeordneten sollen die Regierung kontrollieren und ihr gleichzeitig eine Mehrheit verschaffen. Sie dienen dem ganzen Volk und ihrer Partei, folgen ihrem Gewissen und der Fraktionsdisziplin. Anspruch und Wirklichkeit treffen in der Parlamentsarbeit hart aufeinander. Bei der Kanzlerwahl fehlten Merz im ersten Wahlgang entscheidende Stimmen, dann waren sie wieder da. Das neue Parlament ist etwas kleiner und etwas weniger weiblich. Die AfD ist die stärkste Oppositionspartei und schließlich bleiben einige Abgeordnete draußen vor der Tür, obwohl sie ihren Wahlkreis gewonnen haben. Wie gut ist dieses Parlament? Was will und was kann es leisten? Und dazu diskutieren hier im Forum von SWR Kultur Dr. Alexander Grau. Er ist Publizist und Journalist. Nadine Lindner, Korrespondentin in Berlin beim Deutschlandradio. Und Professor Dr. Michael Koss, Politikwissenschaftler von der Leuphana-Universität in Lüneburg. Am Mittwoch, übermorgen, geht es los. Zuerst stellen sich Finanzminister Klingbeil und Kanzleramtsminister Frey den Fragen der Abgeordneten. Dann gibt Bundeskanzler Merz eine Regierungserklärung ab. Es folgen Außenminister Wadephul und Verteidigungsminister Pistorius. Das Ganze hat irgendwie den Charakter einer Haushaltsdebatte. Die ganze Regierungsbank darf sich bis zum Wochenende präsentieren und sich Lob und Tadel stellen. Herr Koss, wie entscheidend ist diese erste Parlamentswoche, was verrät sie uns? Inhaltlich, aber auch atmosphärisch über den Sound der kommenden Legislaturperiode.
Wäre schon zu sagen, dass wir da nicht so viel zu erwarten haben, einfach weil der Bundestag in diesen Dingen, die in der ersten Woche anstehen, diesem sich Fragen stellen, vielleicht auch kontrolliert, kritisiert werden, all diese Dinge. Ich sage mal so, das ist jetzt nicht die größte Stärke des Bundestags. Die liegt eher in der Gesetzgebungsarbeit. Das ist ein Arbeitsparlament und deswegen vermute ich mal, dass es bei diesem symbolischen, außer möglicherweise was sozusagen Störungen der AfD oder eben harte Kritik seitens der AfD anbelangt, abgesehen davon nicht zu sehr viel kommen wird, was wir dann auch in ein paar Monaten in Erinnerung haben.
Herr Grau, Ihre Einschätzung, ARD und ZDF sollten mehr Live-Übertragungen bringen, statt immer mehr auf Talkshows zu setzen. Die Inflation von Talkshows sei bedenklich für die politische Berichterstattung. Das sagte vor nunmehr 7 Jahren der damalige Präsident des Deutschen Bundestags, Norbert Lammert, seinen Appell verhalte. Wahrscheinlich, weil Talkshows meist spannender sind als Parlamentsdebatten, meint jetzt wahrscheinlich auch so der Herr Koss. Aber in dieser Woche, vielleicht könnte ja doch das Parlament ein bisschen Boden gegenüber der Politikunterhaltung machen, oder?
Ach, ich würde mich der Herrn Koss einfach anschließen. Das ist jetzt nicht sehr spektakulär, aber es ist eben so. Es ist ein Arbeitsparlament, ein Großteil der parlamentarischen Arbeit findet in den Ausschüssen statt oder in unterschiedlichen Gremien. Es ist ja kein richtiges Debattenparlament und es gehört auch zumindest zur bundesdeutschen Parlamentstradition. Die großen Redeschlachten, ja, die gab es vereinzelt, aber dass wir uns fast an jede einzelne erinnern, sagt auch schon sehr viel aus. Und es ist ja auch nicht immer voll besetzt. Muss es ja auch nicht sein, eben weil die Arbeit im Parlament nicht im Plenarsaal erfolgt. Daher wird uns auch diese erste Woche nicht im Gedächtnis bleiben. Es sind ja auch sehr viele neue Abgeordnete da. Der ganze Betrieb muss sich erst einmal einspielen. Und ja, es ist abzusehen, dass von rechts, aber auch von links wahrscheinlich ein paar steilere Töne formuliert werden. Aber ansonsten werden wir erst in den nächsten Monaten sehen, wie sich der Laden so zurechtrüttelt.
So, Frau Lindner, jetzt dürfen Sie auch noch ein bisschen Wasser in meinen Wein gießen. Als Korrespondentin in Berlin sind Sie ja immer wieder auf Tuchfühlung mit den Akteuren, dem politischen Spitzenpersonal, Politikern, Beamten, aber auch Lobbyisten oder einfachen Leuten, die das, was da oben bestimmt wird, da unten im praktischen Leben und im praktischen Erleben erfahren. Wie fühlen Sie sich diese Tage in der Hauptstadt? Wie fühlen Sie sich an diese Tage für Sie persönlich? Was ist neu? Was bleibt vertraut? Ist das so ein bisschen wie wir warten aufs Christkind?
Nein, aber vielleicht könnte man sagen, wir warten auf Normalität und man wartet auch auf Regierungshandeln. Wenn man jetzt zurückspringt, 6. November, überraschendes Platzen der Ampelregierung. Seitdem ein harter Wahlkampf, eine Regierungsbildung, eine überraschende Entscheidung zum Sondervermögen in diesem Zwischenraum zwischen dem alten und dem neuen Bundestag, was ja für viel, ich finde zu Recht, für viel Diskussion gesorgt hat. Dann die Kanzlerwahl erst im zweiten Anlauf und mein Eindruck dieser jetzt sich entfaltenden ersten Parlamentswoche ist, dass alle Akteure die Hoffnung haben, dass man jetzt in einen Arbeitsmodus kommt. Das, was uns in dieser Woche bevorsteht, ist erstens eine Regierungserklärung von Friedrich Merz. Es wird seine erste Regierungserklärung sein. Es ist dann für uns als politische Beobachterinnen und Beobachter natürlich immer besonders interessant zu schauen, auch ein bisschen Vergleiche zu ziehen. Wird Friedrich Merz leidenschaftlicher auftreten als Olaf Scholz? Klammer auf, das ist jetzt vielleicht nicht allzu schwierig, Klammer zu. Wie wird er seine Themen setzen? Wird er der außenpolitische Kanzler sein, den jetzt viele vermuten, oder wird er dann doch eher auch zu den drängenden innenpolitischen Themen sprechen? Das sind natürlich alles Fragen, die sich daran anschließen. Und für mich persönlich wird es dann auch die Möglichkeit sein, mir einen ersten direkten Eindruck der vielen neuen Kabinettsmitglieder zu machen. Es sind ja Personen dabei, wie zum Beispiel Katharina Reiche, die politische Bühne vor 10 Jahren verlassen hat, jetzt wiedergekommen ist nach einer Zeit in der Wirtschaft. Es sind verschiedene Personen dabei, die eher auf Landesebene aktiv waren, wie zum Beispiel Frau Hubig, die neue Justizministerin. Für mich auch interessant, weil es neben der AfD meine Fachkompetenz ist, Patrick Schnieder als neuer Verkehrsminister, der sonst als Abgeordneter vorher im Bundestag jetzt nicht so sehr das Rampenlicht gesucht hat, auch für alle diejenigen, die jetzt diesem Bundeskabinett neu angehören, und das sind ja sehr, sehr viele, auch die SPD hatte ihre Ministerriege weitgehend ausgetauscht, wird es natürlich die Möglichkeit sein, dort einen ersten Aufschlag zu machen. Da kann man sich dann halt auch neben den politischen Zielsetzungen auch mal so ein bisschen anschauen, wie geht jemand mit Druck um, mit kritischen Fragen, wie ist jemand auch rhetorisch drauf? Ich finde, das sind so erste Visitenkarten, auf die ich dann doch gespannt bin diese Woche.
Es gibt ja so das Gefühl, das könnte jetzt ganz und gar unangenehm werden. Und da hat man gerade im Kopf, es wurde ja auch schon gesagt, dass von den Rändern, namentlich also der AfD, so einige Störgeräusche kommen könnten. Andererseits hat man ja aber auch ein super konstruktives Parlament in dieser ersten Sitzung der Kanzlerwahl erlebt, mal abgesehen von denen, die da eine Denkzettelwahl veranstalten wollten und sich verkalkuliert hatten. Aber es gab einen gemeinsamen Antrag mit den Linken und am Ende gab es sogar eine Abstimmung von 100% der Abgeordneten, also auch mit der AfD, dafür eben diesen Antrag anzunehmen und die Kanzlerwahl schnell zu wiederholen. Das spricht ja doch ein wenig für einen konstruktiven Geist, oder ist das eine Überinterpretation meinerseits?
Also, wenn ich da kurz was zu sagen darf, ich schaue mir ja die AfD auch relativ intensiv an. Ich hatte vor einigen Tagen ein längeres Interview mit Tino Chrupalla, Partei- und Fraktionschef der AfD, wo er einen anderen Ton angekündigt hat, also im Sinne von einen gemäßigteren Ton. Man wolle nicht mehr so aggressiv im Parlament auftreten. Ehrlicherweise bin ich mal gespannt, ob sich das dann in der Zahl der Ordnungsrufe dann auch wirklich niederschlägt. Es gab ja schon mal so ein erstes kleines Fenster, wo man durchschauen konnte in diese neue Legislaturperiode. Das war am 25. März die konstituierende Sitzung. Und da war mein Eindruck, dass die AfD zum Beispiel in Form von Stefan Brandner oder auch in Form von Beatrix von Storch mit Lachen, Zwischenrufen, auch teilweise, wie soll ich sagen, etwas unflätigen Bemerkungen eigentlich wieder in der alten Form war, wie sie auch in den vorhergehenden Legislaturperioden aufgetreten sind. Und was man, glaube ich, nicht unterschätzen sollte in dieser neuen Legislaturperiode, wo ich auch sehr gespannt bin, wie die neue Rollenfindung in der Opposition ablaufen wird, das ist die Linkspartei, die meiner Ansicht nach der SPD das Leben durchaus noch schwer machen wird und die sich dann mit der AfD zusammen in dieser ersten konstituierenden Sitzung fast so ein Fußballstadionartigen, tja, wie soll ich sagen, Geräuschwettbewerb geliefert hat. Und ich hoffe, dass das kein Dauerzustand sein wird, weil es dann doch die Arbeits-, weil man dann doch, oder mein Eindruck war, dass es der Arbeitsatmosphäre nicht zuträglich ist im Parlament.
Hoffen wir mal also, dass die radikaleren Kräfte aus ihrer Pfadabhängigkeit herauskommen. Man kann ja immer hoffen. Vielleicht nochmal eine weitere Frage, die so ein bisschen noch in die Vergangenheit gerichtet ist. Da war ja etwas ziemlich einmalig. Das Parlament ist ja der Kassenhüter. Das Haushaltsrecht gilt als das Königsrecht dieser Versammlung. Aber weil man diesem Parlament, dem jetzigen, nicht zutraute, mal schnell 1 Billion Euro freizugeben, hat das abgewählte Parlament den Job schnell noch erledigt. Das war legal, aber war es auch legitim? Und was für eine Botschaft, was für ein Erbe nimmt dieser Bundestag da mit sich, Herr Koss?
Also es war legal auf jeden Fall und ich halte es auch für legitim. Aber ob es politisch klug war, das wäre jetzt für mich noch eine dritte Kategorie, das wird sich weisen, weil man eben einfach de facto einen Riesenanteil des Haushalts aus eben jenem rausgenommen hat. Wir haben jetzt, wenn Sie so wollen, 2 Haushalte. Manchmal musste ich schon an sowas wie Luthers 2-Reiche-Lehre denken oder so. Wir haben hier irgendwie 2 Reiche, die so parallel existieren. Das eine ist für die, die wirklich dran glauben. Das andere ist für die, die man immer auf den Weg des Guten wieder zurückstupsen muss, sozusagen, indem befinden sich die ganz normalen gewählten Abgeordneten. Ja, die können über den größten Teil des Haushalts jederzeit frei entscheiden. Und der andere Teil ist ihnen faktisch entzogen. Mit dem spielt jetzt die Regierung. Und wenn da überhaupt Kontrolle effektiv stattfindet, dann durchs Verfassungsgericht. Und das, um ehrlich zu sein, riecht für meinen Geschmack schon ganz schön nach Kaiserreich, oder preußischem Herrenhaus, ja, wo ja eben auch der Militärhaushalt, der damals der größte war, de facto der parlamentarischen Kontrolle entzogen war. Und das ist eigentlich nicht, wie ich mir das wünsche, obwohl ich, um damit zu schließen, durchaus die Gründe verstehe. Deswegen habe ich gesagt, es war auch legitim aus meiner Sicht. Aber es ist eben schon jetzt ein Wagnis, dass man da eingegangen ist. Und so eine Zwei-Reiche-Lehre lässt sich aus meiner Sicht nicht so wahnsinnig gut dauerhaft durchhalten. Deswegen wünsche ich mir, haben wir uns nicht vorhin schon alle was gewünscht, dass das eher die Ausnahme als die Regel bleibt. Aber es sieht nicht danach aus, um ehrlich zu sein.
Wie schätzen Sie das ein, Herr Grau?
Naja, die beiden Haushaltsreiche, die Herr Koss eben angesprochen hat, sind ja die eine Sache, aber ich möchte noch mal zurück zu dem ganzen Entstehen. Also das ist natürlich legal, das ist bis zum Stück weit auch legitim, wenn man das machiavellistisch sieht. Aber ich sehe es schon als hochproblematisch an, dass sozusagen eine Regierung daherkommt, sagt, in dem zukünftigen Parlament, das uns wählen soll, ja, den Kanzler, haben wir keine Mehrheit. Deshalb nehmen wir das abgewählte Parlament und da haben wir ja noch die Mehrheit für die Sachen, die wir brauchen. Also das sind so Sachen, das ist eigentlich ganz, ganz schlechter politischer Stil. Das muss man einfach sagen, das kann man machen und okay, das ist unter machtpolitischen Aspekten vielleicht in Ordnung. Aber das kommt nicht gut an und ich denke, ich mag diese Phrasen eigentlich überhaupt nicht, aber sowas schadet tatsächlich der parlamentarischen Demokratie. Da haben viele Leute, auch Wähler, sind dann einfach frustriert, wenn man sich dann fragt, naja gut, also wir haben ein politisches Signal gesendet als Wähler, wir haben ein neues Parlament gewählt und so, es geht ja auch nicht um irgendein Pillepalle, um es mal volkstümlich auszudrücken, sondern wirklich bei solchen Beträgen und bei so essentiellen Fragen trickst man dann sozusagen. Finde ich problematisch.
Wenn ich da noch einen Satz, Herr Grau, hinzufügen darf, ne? Zumal es ja Herrn Merz wirklich im Wahlkampf und davor oder der CDU oder der Union, ne, die ganze Zeit vorgehalten worden ist, dass das so nicht funktionieren wird. Man hat dieses Problem wirklich billigend in Kauf genommen. Das macht's nicht besser.
Ja, wenn ich dazu kurz ergänzen darf, die Union hat ja im Wahlkampf auch immer versucht, auf eine andere Reihenfolge zu beharren, nämlich zuerst den Bundeshaushalt zu durchsuchen nach unnötigen Ausgaben, um dann auch diesem Spruch, wir haben kein Einnahmen, sondern ein Ausgabenproblem gerecht zu werden und erst dann irgendwo eine Tür zu suchen, wo man dann vielleicht auch mit Fürsprache von CDU-geführten Bundesländern, die ja schon länger da dran waren, dann irgendwo ein Türchen zu finden, wo man dann vielleicht doch durchgehen kann. Und das war dann einfach mit der Zusammensetzung des neuen Parlaments klar, dass man für die Einsetzung dieser Sonderregeln für alle Wehrausgaben über 1% und dann noch das Infrastruktursondervermögen, wo dann sowohl für die Länder als auch für den Klimaschutz was dabei sein soll, dass man dann in der neuen Zusammensetzung keine 2/3-Mehrheit mehr bekommen würde, wo nicht entweder die AfD oder die Linkspartei dabei ist. Problematisch für die CDU, weil es nach wie vor offiziell offiziell einen Unvereinbarkeitsbeschluss gibt, der ja auch, und man erinnert sich jetzt an den gemeinsamen Antrag zur Änderung der Tagesordnung bei der Kanzlerwahl, ja auch immer wieder bis an seine Grenzen gedehnt wird. Und mein Eindruck ist, dass die CDU im Moment, weil sie die Notwendigkeiten und die Sachzwänge natürlich nicht aus der Welt setzen kann, aber da schon bevor Friedrich Merz überhaupt nur aus seinem Kabinett überhaupt nur ein Vorstoß kam, schon ziemlich gewaltig an Glaubwürdigkeit verloren hat und schon auch die eigenen Prinzipien sehr hart bis an die Grenzen, ich finde ja eigentlich auch bis über die Grenzen hinaus dehnen musste.
Jens Spahn leitet die Unionsfraktion, Matthias Mirsch die der SPD. Im Englischen bezeichnet man diese Position als Whip, also Peitsche. Die Einigkeit in der Koalition hängt maßgeblich von den Zuchtmeisterqualitäten der beiden jetzt ab. Insbesondere nun, wo man sich daran gewöhnt hat, sich zu streiten. Wie leicht, wie schwer lassen sich SPD und CDU lenken, diese Abgeordnetengruppen, die ja zum größten Teil doch aus Individualisten bestehen? Wie schätzen Sie das ein? Frau Lindner oder vielleicht oder Herr Kost?
Bitte gern, Frau Lindner.
Gern, Frau Lindner, Ladies first.
Ja, danke schön. Na, ich glaube, es sind zwei Parameter, die sich lohnen, mal in Betrachtung zu ziehen. Da ist zum einen natürlich das Parameter der Persönlichkeit. Und da bin ich sowohl bei Jens Spahn als auch bei Matthias Mirsch durchaus gespannt, wie sie diese Balance zwischen eigene Akzente setzen wollen, auch gerade einen eigenen Kurs setzen wollen, plus verlässlich Mehrheiten für den Chef, also das heißt für Bundeskanzler Friedrich Merz zu organisieren, wie man das in Einklang bringen will. Man hat es ja auch innerhalb der Fraktionen dann mit unterschiedlichen, nicht nur mit unterschiedlichen Individuen, sondern auch mit unterschiedlichen Wegen in den Bundestag zu tun. Man hat es mit direkt gewählten Abgeordneten zu tun. Auf der anderen Seite Abgeordnete, die über Liste kommen. Und man hat es gesehen, auch in anderen Fraktionen, zum Beispiel auch bei den Grünen, dass diejenigen, die direkt gewählt sind, sich ihren Wählerinnen und Wählern näher verbunden fühlen. Ich würde sagen, auch empfänglicher für Druck sind, für Botschaften, die direkt aus dem Wahlkreis kommen. Und ich bin gespannt, wie beide das sowohl in der Kommunikation mit ihren Fraktionen, aber dann auch in der Kommunikation untereinander regeln werden. Mein Eindruck ist, auch Matthias Mirsch, der ja SPD-Generalsekretär war, die sind beide durchaus mal für so einen Vorstoß, der auch mal unüberlegt ist, der vielleicht mal aus der Hüfte kommt, sind die beide auch gut und das kann auch schiefgehen.
Wir kommen jetzt zu einer Phase, wo die Moral in der Politik immer eine ganz bedeutsame Rolle innehatte. Kann man sich jetzt vielleicht mal wieder mehr dem Pragmatismus zuwenden, der Gesinnungsethik und nicht so sehr der Moralethik? Herr Grau, Sie sind der Philosoph unter uns.
Ja, wünschenswert wäre es natürlich, aber das liegt nicht allein in dem Ermessen der Parteien oder des Parlaments, sondern unserer Gesamtgesellschaft, der Kommunikationskanäle, der Medien, der öffentlichen Meinung, man kann es nennen, wie man es will. Und unsere Gesellschaft ist jetzt aus vielerlei Gründen, das wäre eine ganz, ganz eigene Sendung mit soziologischen Themen und psychologischen Themen, hat Moral eben in verschiedenen Diskursen eine ganz, ganz eigenartige und neuartige Stellung bekommen.
Ist ja auch sehr verwirrend. Ich habe mich gerade versprochen. Ich meinte Gesinnungsethik und Verantwortungsethik. Habe aber irgendwas anderes gesagt. Aber Sie haben mich richtig verstanden. Danke dafür.
Wir haben ja alle unseren Max Weber gelesen und sowas. Naja, also natürlich dieses alte Ideal der sachorientierten Politik, natürlich immer ein Ideal. Wir wissen natürlich, da ist immer viel Rhetorik bei, da ist auch viel Ideologie bei und das gehört auch dazu. Unterschiedliche Weltanschauungen, die gewisse Normen setzen, das gehört zur Demokratie dazu, das gehört zum Parlamentarismus dazu. Aber wie gesagt, sei es durch die neuen Medien, sei es durch andere Faktoren, haben wir eben eine hochgradig normativ, moralisch aufgeladene Debatte zu allem, jedem Thema, selbst zu den kleinsten Themen, die täglich durchs Nachrichtendorf getrieben werden. Und das ist sehr, sehr bedauerlich, dass führt zu dieser manchmal ja wahnsinnig anstrengenden, aufgeheizten Stimmung. Das stärkt natürlich auch tendenziell die politischen Ränder und trägt nicht immer zu einer Versachlichung bei. Aber ich glaube, damit werden wir in Zukunft leben müssen.
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, die hat ja jetzt formal das zweithöchste Amt im Staat inne und dieses Amt wird als überparteilich verstanden. Die wollte sich auch bei der AfD-Fraktion vorstellen, das haben die Grünen zu verhindern gewusst. Hätte sie trotzdem zur AfD gehen sollen, einfach der Regeltreue zuliebe und nicht so sehr der Moral zuliebe?
Kann ich da gerade wieder reinspringen?
Ja. Immer gerne.
Ja, eben, bleiben wir beim Pragmatismus und ich finde ganz generell, also diese Sonderbehandlung der AfD, die wird inzwischen auch etwas mühsam. Es ist, es hat ja auch den gegenteiligen Effekt. Sie wird ja damit nicht abgestraft, sondern sie kommt in eine gewisse Märtyrerrolle. Viele sehen sich darin bestätigt, gerade in diesem AfD-Jargon, wenn dann von den Systemparteien und so weiter die Rede ist. Und diese Parteien führen sich ja auch noch auf, als wären sie Systemparteien. Ja, also das ist ja eine ganz unglückliche Konstruktion. Und es ist auch tatsächlich sowohl intellektuell als auch charakterlich inzwischen, finde ich, kaum noch zu ertragen. Also diese ganzen Spielchen und Tricks und das alles auch wieder in so einem aufgeblusterten moralischen Habitus, das erinnert zunehmend an Kindergarten und es entwürdigt auch das Parlament mehr, als es die AfD je könnte. Also es ist, da würde ich sagen, etwas mehr Selbstbewusstsein, etwas mehr Ernst bei der Sache, alle Leute gleich behandeln und keine Sonderbehandlung für irgendwelche Parteien.
Also wenn ich da vielleicht noch kurz auch was zu sagen darf, ich stimme Ihnen da einerseits zu, Herr Grau, und ich sehe auch, dass man da immer mehr in, um es nach meinem Verständnis in philosophischen Begriffen zu formulieren, in so eine Aporie reinläuft, ja, in so einen unauflösbaren Widerspruch. Aber dann habe ich mir aus Zufall die Debatte bei der Wahl von Friedrich Merz angeschaut und dann in den Pausen die Interview-Einlässe von den Leuten von der AfD, da denkt man dann schon wieder, als sie sagten, dass diese Ausgrenzung, die schadet dem Parlament mehr, als die AfD es könnte, da kommt man dann doch ins Grübeln, wie da wirklich rhetorisch vom Stapel gelassen wurde in einer Härte, ja, vom Volksverräter. Wir haben uns jetzt ja auch gerade alle sehr kritisch über Friedrich Merz geäußert in der Sache. Aber da wird so überzogen, dass ich dann doch wieder denke, irgendwie so ganz gerne möchte ich die Leute dann doch auch prozedural nicht auf einer Ebene mit den irgendwie immer noch sachorientierten oder zumindest semi-loyalen, so würde ich jetzt einfach die Linkspartei mal ansehen, Akteuren sehen. Sie sind eben schon auf eine Weise eine illoyale Opposition und die muss man tendenziell auch anders behandeln. Auch wenn ich, wie gesagt, dieses Aporetische absolut anerkenne und auch keine Lösung weiß und Ihnen, Herr Grau, durchaus zustimme, würde ich das gerne noch mal hinzugefügt haben.
Frau Lindner, was erzählt man sich so denn in den Hintergründen, hinter den Kulissen, hinterm Vorhang, wo die Medien nicht so zugucken? Die Politiker kriegen das ja auch so mit.
Auch die AfD macht genügend vor dem Vorhang, da muss man eigentlich nur hinhören und hinschauen.
Ich meine jetzt auch mehr so die anderen, wie sie versuchen wollen, dieses Problem anzufangen.
Ich würde gerne noch zwei Sachen sagen. Ja. Ich würde gerne etwas zur Vorsicht mahnen bei der Verwendung des Wortes Sonderbehandlung, weil es einfach durch den zeitgeschichtlichen Hintergrund zur Zeit der Nationalsozialistischen
Herrschaft. Gut, wir wollen keinen Nazi-Jargon benutzen, klar.
Ich finde, das ist schon auch eine gewisse Sprachhygiene, die man dann walten lassen sollte. Ich finde, dieses Wort sollte da keinen Eingang finden, weil es doch einfach was ganz anderes umschreibt. Zum Thema Chancengleichheit, glaube ich, lohnt es sich schon, auf die Details zu schauen, weil zum Beispiel beim Thema Bundestagsvizepräsident war es ja so, dass die AfD durchaus die Möglichkeiten hat, Kandidatinnen und Kandidaten vorzuschlagen. Und es ist auch fast jedes Mal, oder ich bin mir ziemlich sicher, jedes Mal so gewesen, dass diese Kandidaten mehr Stimmen bekommen haben, als die AfD eigentlich Abgeordnete im Bundestag hat. Das heißt, es sind auch immer wieder Abgeordnete anderer Parteien gewesen, die sich für diesen Kandidaten ausgesprochen haben. Es hat halt nie zur Mehrheit gereicht. Und es gibt eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die besagt, dass damit auch dem Gleichbehandlungsgrundsatz Genüge getan ist durch die Möglichkeit der Kandidatur. Kein Bundestagsabgeordneter kann dazu gezwungen werden, jemanden zu wählen, den man als nicht tauglich ansieht. Mein Eindruck ist, dass die ganze Debatte jetzt mit der Hochstufung zugesichert extremistischen Bestrebungen in der Gesamtpartei durch das Bundesamt für Verfassungsschutz, dass diese ablehnende Haltung nochmal neue Nahrung bekommen hat, auch wenn diese Hochstufung jetzt formal erstmal zurückgesetzt wurde bis zu einer Entscheidung im Eilverfahren, ist jetzt ein bisschen juristisch, wird sich auch, glaube ich, dann relativ zügig wieder ändern. Aber ich glaube, dass das diejenigen, die skeptisch sind der AfD gegenüber, dass das nochmal bestärkt wird. Und wenn man dann sieht, wie die AfD dann teilweise auch das Vertrauen missbraucht, was sie übertragen wird. Ich erinnere nur an die konstituierende Sitzung des Landtags in Thüringen, wo der Alterspräsident der AfD durch das Landesverfassungsgericht gezwungen werden musste, zu einem ordnungsgemäßen Verhalten wieder zurückzukommen. Auch das nährt berechtigterweise die Skepsis und diese Märtyrerhaltung. Glaube ich, man sollte da die AfD nicht unterschätzen. Egal wo, wird sie Ansatzpunkte dazu finden. Und man sieht es zum Beispiel in Bundesländern wie Sachsen. Dort hat die AfD einen Landtagsvizepräsidenten, dort hat die AfD auch Ausschussvorsitzende. Und es ist jetzt nicht so, als ob die AfD dort weniger radikal auftritt oder auch weniger Zustimmung bekommt. Und Sie hatten ja gefragt, was erzählt man sich hinter den Kulissen? Also ich fand diesen Vorstoß, der kurz vor der Hochstufung kam, von Jens Spahn zu sagen, ja, wir sollten jetzt die AfD-Abgeordneten behandeln wie alle anderen Parteien auch, höchst ungeschickt, weil ich das Gefühl hatte, dass er eine wichtige und relevante Frage anspricht, nämlich den parlamentarischen Umgang, aber mit diesem Vorpreschen völlig die Möglichkeit verbaut, sich mit denjenigen erstmal auszutauschen, die man wirklich braucht, nämlich zum Beispiel den sozialdemokratischen Koalitionspartner.
Und oder ich habe mich gefragt, Mehrheit zu organisieren an der Stelle. Ne? Das wäre sein Job gewesen.
Genau, und ich habe mich dann halt gefragt, wo will Jens Spahn eigentlich hin damit? Wie stellt er sich das vor? Sollen dann Unionsabgeordnete zusammen mit der AfD Ausschussvorsitzende der AfD dann wählen und alle anderen stimmen dagegen? Also das fand ich ehrlicherweise ziemlich kurzsichtig und mein Eindruck ist, jede Form der politischen Profilierung, die man versucht, über dieses AfD-Thema zu finden, ist am Ende kontraproduktiv. Eine Debatte zu führen, wie man längerfristig mit der Partei sowohl im Parlament als auch dann geweitert im politischen Parteiensystem umgehen will, das ist völlig berechtigt. Aber die demokratischen Kräfte, finde ich, sollten sich da selber erstmal klar drüber werden, was sie wollen und dann an die Öffentlichkeit und an die Medien gehen.
Und dazu noch ein kleiner Hinweis über die AfD. Haben wir hier im Forum in SWR Kultur auch schon ausführlich gesprochen. Das kann man bei uns in der Mediathek gerne sich noch mal in aller Länge antun. Wir wollen jetzt ja ein bisschen mehr über das Parlament reden, also den Scheinwerfer weg von der AfD und weg von der Regierung und eigentlich in den Ort hinein, wo Demokratie praktisch gemacht wird. Und das ist eben unser Bundestag, der nimmt seine Arbeit auf. Wem dient das Parlament? Das ist das Thema dieser Sendung mit Dr. Alexander Grau. Er ist Publizist und Journalist, mit Nadine Lindner, Korrespondentin des Deutschlandradios in Berlin, und Professor Dr. Michael Kuss, Politikwissenschaftler von der Leuphaner Universität in Lüneburg. Ja, schauen wir uns doch einfach mal dieses Parlament rein, von dem man immer so gerne sagt, es sei ein Querschnitt der Gesellschaft, und dann feststellt er, es ist doch nicht der Querschnitt. Der Anteil der Frauen im Bundestag beträgt knapp ein Drittel, ist bei dieser Wahl sogar ein bisschen gesunken. Was ist da schiefgelaufen? Vielleicht die Herren.
Hier läuft alles ganz normal, im Sinne von der deutschen Normalität. Oder wollen Sie, Herr Grau? Ich bin, will mich nicht vordrängen.
Der Reihe nach, gut, dann fange ich erst mal an. Sie dürfen dann nicht mehr sprechen. Das müssen es wahrscheinlich auch. Nein, also ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin ein ganz großer Verächter aller Formen von Quoten, Festlegung und allem, insbesondere in demokratischen Prozessen. Es ist einfach, ja, es ist eben undemokratisch. Es werden extra demokratische Maßstäbe genommen. Es werden irgendwelche Normen eingeführt, die eigentlich mit direkter Demokratie nichts zu tun haben. Es sind wieder moralische Kategorien, die dann die Demokratie, wenn sie nicht wie gewünscht läuft, dann doch wieder steuern sollen. Also das ist alles ziemlich unerträglich und auch hässlich irgendwie. Und wenn die Leute eben ein ganzes Parlament von Rothaarigen wählen, dann soll das eben so sein. Oder wenn sie nur Frauen wählen, und ich weiß nicht was, meinetwegen nur Aliens, dann ist das eben eben so und das ist Demokratie und das nennen wir Demokratie. Daher finde ich es immer uninteressant, dann zu schauen, was haben wir dafür, eigentlich sollen doch Geschlechter keine Rolle spielen, angeblich auch, aber da schaut man dann wieder ganz genau hin und was weiß ich, was es noch alles für Kategorien gibt oder Vorlieben, wonach sich die Leute dann wieder einordnen lassen. Das ist sowieso ein ganz unglücklicher Trend in unserer Gesellschaft und ich würde sagen, wenn die Leute sich beworben haben in ihren Parteien oder auch vor den Bürgern in ihren Wahlkreisen und werden eben gewählt, dann sind sie eben gewählt.
Ich hätte vielleicht vor einigen, vielleicht sogar Wochen noch sehr ähnlich argumentiert jetzt wie Sie, Herr Grau, und vor allem über Quoten und sowas haben wir jetzt ja eh noch gar nicht gesprochen. Es geht ja erstmal nur darum, was die deskriptive Repräsentation, also wirklich die Ähnlichkeit eines Parlaments mit der Bevölkerung für einen Unterschied macht. Und da bin ich tatsächlich am Wochenende, jetzt an diesem Wochenende, etwas skeptischer geworden, dass das alles so egal ist. Und zwar, wenn Sie mir diesen ganz kurzen Exkurs erlauben, durch den Hamburger Sportverein, dessen Fan ich bin, der aufgestiegen ist. Das spielt hier alles keine Rolle in dieser Sendung. Aber wenn ich mich jetzt frage im Nachgang zu diesem Erfolg, in der Welt des HSV jedenfalls, wie er zustande kommt, dann komme ich zum Trainer. Und wenn ich mich frage, warum der Trainer Merlin Polzin es geschafft hat, eine Mannschaft, die auf keinen Fall besser ist als die, die in den vergangenen 6 Saisons versucht haben aufzusteigen, erfolgreich zum Aufstieg zu führen, dann ist es nicht seine Qualifikation. Er hat nämlich bei den Trainern, die vorher beim HSV waren, gelernt. Also er kann ja eigentlich gar nicht so viel besser sein. Nein, er ist Hamburger und er ist Fan des HSV. Und das macht offensichtlich, so würde ich argumentieren, den Unterschied aus. Das gibt ihm jetzt politisch gesprochen, jetzt komme ich zum Punkt, das gibt ihm offensichtlich Legitimität im Verein, die die anderen Trainer so nicht hatten. Und da, und das ist jetzt mein Punkt für die Sendung, zeigt sich, dass eine gewisse Ähnlichkeit der Gewählten mit der Bevölkerung offensichtlich, auch wenn ein Trainer nicht gewählt wird, gebe ich gerne zu, aber dass das offensichtlich hilfreich sein kann. Die Leute machen vielleicht nichts Besseres, aber man hat mehr Vertrauen in sie, was sie da treiben. Und deswegen halte ich das grundsätzlich für wichtig. Aber das deutsche Parlament hat da ohnehin immer schon große Defizite. Also die Frauenquote, wenn wir die jetzt mal exemplarisch nehmen, die war niemals über 35% und sie ist eben jetzt durch die AfD tatsächlich nochmal wieder runtergesackt. Und ich sehe das in dem Sinne dann doch als Problem. Ob wir da jetzt eine Quote brauchen, ob wir das verregeln müssen oder ob man einfach nicht nur sozusagen im linken Spektrum, weil hier sozusagen, Sie sehen wirklich ein Links-Rechts-Gefälle, was die Diversität der Fraktionen anbelangt, ob man da einfach nur das Bewusstsein nicht auch mal schüren sollte, dass man sich selber einen Gefallen tut. Das wäre, glaube ich, mein Punkt. Dafür würde ich plädieren. Regeln sind eine andere Geschichte.
Herr Koos, darf ich kurz noch einen anderen Gedanken äußern? Vincent Kompany ist ja auch deutscher Meister geworden und ist, glaube ich, kein Münchner und nicht mal Bayer.
Ja, also in manchen Fällen ist es halt schwieriger als in anderen, würde ich jetzt sagen.
Und das Problem ist, diesem ganzen Gedanken liegt, glaube ich, ein Fehlschluss zugrunde, dass immer nur ähnliche Personen repräsentieren können. Also nur Frauen können Frauen repräsentieren, nur Männer können repräsentieren, nur Arbeiter können Arbeiter repräsentieren, nur Handwerker können Handwerker repräsentieren. Und ich glaube, dass die Idee der parlamentarischen Demokratie baut eben darauf auf, dass in einem Wahlkreis die heterogene Bevölkerung sich auf einen einigt, der sie repräsentiert im Idealfall. Wir wissen, das läuft in der Praxis anders. Aber so sollte es dann sein. Der wird dann irgendwelche Eigenschaften haben, die vielleicht gar nicht repräsentativ sind für den jeweiligen Wahlkreis soziologisch und auch nicht den Durchschnitt darstellen. Aber das sollte keine Rolle spielen.
Vielleicht lassen wir es einfach mal da sein. Die Frage ging ja auch mehr in die Richtung. Ja, die Frage ging mehr in die Richtung, dass es da etwas zu große Unwuchten gibt. Und ja, gerne Frau Lindner, aber jetzt bitte nicht zu Hertha BSC.
Nein, aber ich wollte natürlich zum Thema Frauen im Bundestag sagen. Ich halte das halt für keinen irrelevantes Problem, weil es geht ja im Idealbild, soll das Parlament ja dann auch die Vielfältigkeit der Perspektiven derjenigen abbilden, die in diesem Land leben. Und ja, Männer, Frauen, das ist natürlich ein Thema. Man sieht diese Spreizung ganz deutlich. 61% der Grünen-Fraktion sind Frauen, 11,8% der AfD-Fraktion sind Frauen. Die AfD lehnt jegliche Quote ab. Man sieht dann ehrlicherweise auch, was am Ende dann bei rauskommt. Ich finde, wir haben jetzt noch nicht darüber gesprochen, wie unterschiedlich dann auch Berufsabschlüsse dort vertreten sind, berufliche Biografien, Erfahrungen, die Menschen vorher in Berufen gemacht haben, aber zum Beispiel halt auch unterschiedliche Migrationsbiografien, die Menschen mitbringen. Und meiner Ansicht nach ist das schon ein Punkt, der wichtig ist, auch in der Erkennbarkeit. Es ist natürlich auch so, dass Parteien dann, ich finde, auch völlig zu Recht entscheiden können, wie sie es selber handhaben wollen. Aber wenn Politik dann nur von Männern gemacht wird, die über 50 sind, Thomas heißen und vielleicht Steuerberater sind oder Rechtsanwalt, ich glaube, das dürfte so ungefähr dann der Schnitt sein, geht auch relativ viel an Lebenserfahrung dann verloren.
Es gibt einen Spruch, der lautet, das Parlament ist mal voller und mal leerer, aber immer voller Lehrer. Tatsächlich, Frau Lindner, stammen 7 von 10 Mitgliedern des Bundestages aus dem Bereich Unternehmensorganisation, Recht und Verwaltung. Nur jeder 20. kommt laut Statistik aus der Wirtschaft. Krass unterpräsentiert sind junge Leute in der Ausbildung und Rentner. Die machen praktisch auch nur, ich weiß nicht, ein Zehntel oder ein Zwanzigstel aus insgesamt. Also sollte das Parlament ein Wort von Willy Brandt abwandelnd mehr Demografie wagen?
Ich glaube, das liegt in der Verantwortung der Parteien, weil letztendlich wird dann dort das Parlament geformt. Und ich glaube, dass dieser hohe Männerüberhang auch sich aus den Direktkandidaten ergibt, wo dann auf Kreisebene bei vielen Parteien entschieden wird, wer das Rennen macht. Und dort sieht man an ganz vielen Stellen, dass es dann die Männer sind, die sich durchsetzen. Es gibt natürlich auch Gegenbeispiele, wo dann Frauen als Direktkandidatin ins Rennen gehen. Aber ich glaube, das ist ein Punkt, da sind dann auch die Parteien auch bis in untere Gliederungen gefordert, sich Gedanken darüber zu machen, wen stellen wir eigentlich nach vorne? Welche Gesellschaft soll das abbilden? Das ist ja die Frage, die man damit oft verbindet.
Nochmal auf die Sitzverteilung dieses Bundestages, die ja doch einige Rätsel aufwirft, wie das gut funktionieren soll. Etwa 1/3 der Abgeordneten der Sitze werden von den Linken und von der AfD beansprucht und 2/3 von den anderen Parteien, also Schwarz-Rot und Grün. Wenn man da jetzt die Demokratie so geschehen lassen möchte, wie man das in der Vergangenheit gewohnt ist, dann wird das relativ schwer, weil die Ränder doch schon recht stark sind. Also wie kann man in dieser Konstellation sozusagen zurückfinden auf den Pfad, wo eigentlich alle sich oder die meisten sich einig sind, dass da Politik stattfinden sollte, also in der Mitte?
Ja, ich glaube, man kann und muss einfach der Linkspartei jetzt den letzten Schubs geben, den Weg, den sie ohnehin zumindest bereit zu sein scheint zu gehen, noch in die Mitte, noch ein bisschen weiter zu gehen. Sie hat mitgeholfen, nicht ganz uneigennützig, vielleicht sollte man das auch erwähnen, sie hätte einen Parteitag gehabt, wenn die Nachwahl von Friedrich Merz stattgefunden hätte, wenn es nicht vorgezogen worden wäre. Egal, sie hat mitgeholfen, sie hat sich vor allen Dingen auch rhetorisch konstruktiv gezeigt an diesem Tag der schlussendlich dann ja doch Kanzlerwahl und die CDU konnte jetzt einfach mal symbolisch das vollziehen, was sie faktisch ohnehin schon vollzogen hat, nämlich ihren Unvereinbarkeitsbeschluss einkassieren. Der ist Geschichte und damit sozusagen der Linkspartei auch das Signal geben, dass sie gefragt wird, dass sie einbezogen wird, da wo es nötig ist, nur da. Ja? Aber ich vermute, wenn es an Tag 0 passiert ist, dann wird es eben wieder passieren. Und dann danach, wie Herr Kuban das gemacht hat, ne, sich dann wieder hinstellen und zu sagen, es ist eine extremistische Partei, da hätte die Altkanzlerin, glaube ich, gesagt, das ist einfach nicht hilfreich.
Naja, aber bitte Frau Lindner.
Ja, ich wollte nur darauf hinweisen, dass das mit der Aufhebung des Unvereinbarkeitsbeschlusses für die CDU durchaus risikobehaftet ist. Es ist ein Parteitagsbeschluss von 2018, der sich nach beiden Seiten absichert, indem man sagt, man möchte keine, wie es heißt, Kooperation weder mit der AfD noch mit der Linkspartei. Möglicherweise war das damals eher auf die AfD gezielt. Man hat die Linkspartei noch mit reingenommen aus dem alten antikommunistischen Verständnis, was es ja teilweise in den ostdeutschen Landesverbänden dann noch stärker gibt. Mein Eindruck ist, es ist auch ein bisschen die Büchse der Pandora und es ist nicht ohne Risiko. Risiko, weil es natürlich auch denjenigen in der CDU dann helfen wird oder diejenigen bestärken wird. Das sind nicht komplette Landesverbände im Osten, aber es sind Teile davon, die sagen, wir könnten ja doch was mit der AfD zusammen machen. Entweder eine Tolerierung oder vielleicht am Ende sogar eine Mehrheitsbildung auf Landesebene. Man hat jetzt im kommenden Jahr Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern, vor allem auch in Sachsen-Anhalt anstehen. Und jede dieser Landtagswahlen werden dann natürlich halt auch wieder eine Nagel und auch eine Gewissensprobe für die CDU sein.
Ich denke, dass, also ich möchte da erstmal nur anschließen, man die Brandmauer nach links, um das Wort, das im Raum steht, jetzt zu verwenden, nicht einreißen kann, ohne die Brandmauer nach rechts auch einzureißen. Das wird für die CDU eine strategische Katastrophe. Also wie man das all jenen Wählern vermitteln will, die jetzt schon, wie die Umfragen andeuten, enttäuscht abgesprungen sind. Gut, die werden eventuell auch wieder zurückkommen. Aber wo man sich eben einen konservativen Politikwechsel versprochen hat, das wird so nicht funktionieren. Also man kann nicht die Brandmauer nach rechts aufrechterhalten und dann fröhlich den Unvereinbarkeitsbeschluss mit der Linken schleifen. Dann
das hat man doch aber eh schon getan. Man tut
ja, das ist das und entsprechend sieht die Kritik auch aus. Das ist also tatsächlich.
Ja, aber es ging ja auch nicht anders. Man hat es ja nicht getan, weil man jetzt mal so Lust dazu hatte,
sondern hätte man natürlich machen können. Man hätte nur ein paar Tage warten müssen quasi.
Ja, in denen wir alle uns die Köpfe heiß geredet hätten und
natürlich,
das wahnsinnig kritisch geworden wären.
Natürlich,
das wäre. Die Alternativen sind doch alle schlechter. Entschuldigung, dass ich Ihnen ins Wort falle, Herr Grau. Das ist ja nur mein Punkt. Ich finde das ja nicht gut. Aber Herr Ihm hatte ja zu Beginn der Sendung so viele Zielkonflikte aufgemacht. Ne? Ja. Und genau darum geht es ja. Und da finde ich, sind wir drei hier oder wir vier in dieser Runde auch ein bisschen in der Position, mal so eine moderate Publikumsbeschimpfung vom Stapel zu lassen. Diese Zielkonflikte, die wirken ja nicht nur auf die Repräsentanten ein, sondern die wirken ja auch auf die Repräsentierten ein. Wir als Wähler müssen uns auch darüber klar sein, dass wir den Kuchen einfach nicht essen und behalten können, sondern dass es da einfach schwierige Entscheidungen zu treffen gilt, auch für uns. Ja, aber dass eben die Alternative oft die schlechte, also noch schlechter ist als der kleinere Tod, den man stirbt, sozusagen, wenn ich jetzt zumindest mal ein bisschen überhöht sagen darf. Und das ist ja die Sache. Und ich habe immer das Gefühl, wie oft wird suggeriert, auch von Leuten wie uns, die das kommentieren, als könne man quasi, Stichwort Verantwortungsethik, ja, als könne man quasi sauber im Sinne der Gesinnungsethik aus der ganzen Sache wieder rausgehen. Das kann man aber nicht. Man macht sich hier in diesem ganzen Geschäft, ob man wählt oder entscheidet, die Hände ein bisschen schmutzig. Und dann ist für mich nur die Frage, wie schmutzig. Und ich halte es tatsächlich, das war mein Punkt, in der Hinsicht Reden und Handeln in Einklang zu bringen für die sauberere Variante, als sozusagen diesen Unvereinbarkeitsbeschluss ins Schaufenster zu legen und dann ständig in der Hintertür ganz andere Dinge zu tun. Das ist halt noch schädlicher.
Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder sprach von der letzten Patrone der Demokratie. Linke und AfD nehmen die sogenannten demokratischen Parteien von links und rechts in die Zange. Sie kommen zusammen auf über ein Drittel der Sitze. Und ich denke mir beim Bild von der letzten Patrone, da kann man ja mal auch auf die Idee kommen, dass sich unsere Demokraten damit selbst ins Knie schießen. Also, wie ernst ist die Lage?
Also Frau Lindner, Sie wollten gerade?
Wir haben noch 2 Minuten, also.
Achso, genau. Ich wollte natürlich sagen, ja, es gibt den Handlungsdruck. Ich bin aber dagegen, in diese Unvermeidlichkeitsrhetorik reinzukommen, die meiner Ansicht nach nur die AfD stärkt, die auf diese Krisenszenarien setzt, auf diese Unvermeidlichkeit, ja, die Mitte scheitert. Die einzige Lösung ist scheinbar die AfD. Ich würde auch da raten, rhetorisch abzurüsten und ich sehe schon jetzt zumindest den Versuch einer konservativen Politikwende, Stichwort ist die Migrationspolitik, die ersten Entscheidungen von Alexander Dobrindt, da versucht man zumindest Akzente zu setzen in dieser Trias aus.
Absolut.
Fokus auf Außenpolitik, Fokus auf Migrationspolitik, Fokus auf Wirtschaftswachstum, das sind so die großen 3 Bereiche, die ich sehe. Und ein bisschen weg von dieser Fortschrittserzählung der Ampel. Also ich sehe schon eine Veränderung auch in der Art und Weise, wie man sich als Bundesregierung auch pragmatischer begreift. Jetzt ist natürlich die Zeit, die beginnt in dieser Sitzungswoche. Jetzt muss auch eingelöst werden.
Herr Grau?
Ja, ich würde einfach, um es ganz kurz zu machen, tatsächlich rhetorisch abrüsten. Es ist nicht immer gleich Weimar, es ist nicht immer gleich Januar 33, es ist immer nicht das Letzte, oder wie auch, man schaut nicht laufend in den Abgrund der Demokratie oder sonst die Worte, die gefallen sind an diesen Tagen. Wir haben einen funktionierenden Parlamentarismus, wir haben eine funktionierende Demokratie, auch diese Fixierung auf der Mitte, diese angebliche demokratische Mitte, auch so eine blöde Konstruktion. Die beiden Parteien links und rechts davon sind ja nicht per Führerakklamation entstanden oder irgendwie so etwas. Also wir sollten einfach mal rhetorisch abrüsten und den Dingen einfach ihren Lauf lassen und ein bisschen dieses steile Vokabular, dieses Drama-Vokabular auch in den Medien, das ist auch eine Sache der Medien, mal zurücknehmen.
Das machen wir. Der Bundestag nimmt seine Arbeit auf. Wem dient das Parlament? Es diskutierten hier im Forum in SWR Kultur Dr. Alexander Grau, Publizist und Journalist, Professor Dr. Michael Koss, Politikwissenschaftler von der Leuphana-Universität in Lüneburg und Nadine Lindner, Korrespondentin in Berlin beim Deutschlandradio. Mein Name ist Thomas Ihm. Vielen Dank Ihnen dreien für die Diskussion.